Kulturpodcast des Landes Steiermark. Herzlich willkommen beim Kunstfunken, dem Kunst- und Kulturpodcast des Landes Steiermark. Ich begrüße euch heute zu einer Folge, die knapp vor Weihnachten liegt. Deshalb habe ich auch die Gäste dahingehend ausgewählt. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, wir sind im Studio bei Kerzenlicht. Am Adventkranz brennen schon 4 Kerzen. Wir sitzen hier mit Tee mit und ohne Rum, haben ein paar Vanillekipferln hier und Zimtsterne und werden ein wenig über Weihnachten reden. Und daher begrüße ich ganz herzlich einerseits den Alois Kölbl.
Hallo.
Und den Johannes Rauchenberger.
Hallo.
Und die beiden Herren sind deshalb hier zu Gast. Ich werde sie kurz vorstellen, dann werdet ihr wissen, warum sie da sind. Der Alois Kölbl ist seit 20 Jahren Hochschulseelsorger in Graz und seit 2017 Pfarrprovisor in den Pfarren St. André und Kalau. Und jetzt schaue ich ein bisschen auf meinen Schummelzettel. Er ist gleichzeitig Theologe und Kunsthistoriker und Vorsitzender der Österreichischen Hochschulpastoralkonferenz und des Stiftungsrates der Bischof Johann Weber Stiftung sowie Leiter der Kunstkommission der Diözese Graz-Seckau. Und er war von 2002 bis 2014 Redakteur der ökumenischen Zeitschrift Kunst und Kirche. Und da ist zum Beispiel ein gemeinsamer Punkt zu Johannes Rauchenberger, der auch Theologie und Kunstgeschichte studiert hat. Er hat dann 1999 promoviert über die biblische Bildlichkeit, Kunstraum theologischer Erkenntnis. Und er war dann von 1997 bis 2002 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Bildtheologischen Arbeitsstelle der Universität Köln. Und seit 2000 leitet er das Kulturzentrum bei den Minoriten. Das ist inmitten von Graz bei der Maria-Hilfer-Kirche angesiedelt und ist ein Mehrspartenhaus für zeitgenössische Kunst. Der Hauptschwerpunkt liegt dort wirklich auf Gegenwartskunst und Religion. Und ja, das ist auch sein Arbeitsschwerpunkt. Und ich dachte mir, mit den zwei Herren jetzt werden wir ein wenig Weihnachten von verschiedenen Perspektiven beleuchten, weil das ja doch ein sehr aufgeladenes Fest ist oder auch ein sehr wichtiges Fest. Und
ja, verschieden vielleicht insofern, sonst haben wir tatsächlich viele Gemeinsamkeiten, der Alois Kölbl und ich, aber verschieden, Alois Kölbl redet zu Weihnachten wahrscheinlich vor ganz vielen Menschen, als Priester und als Pfarrer und ich habe meine Familie, ich rede üblicherweise nicht vor vielen Menschen.
Genau. Alois, wie siehst du das?
Ja, das ist aber auch erst, hat sich in letzter Zeit, in den letzten Jahren erst ein wenig geändert, weil ich eben fix auch in einer Pfarre bin, eine Pfarrgemeinde fix habe. Früher habe ich immer ausgeholfen. Und in der Hochschulgemeinde ist es eher so, wir haben ein Studierendenheim, da ist es zu Weihnachten auch eher so, dass sich das Haus leert, mehr und mehr. Und dann ist man irgendwann einmal mehr oder weniger allein oder mit denjenigen da, die eben nicht nach Hause fahren können, weil die ihre Heimatländer zu weit weg sind oder weil sie sich schlicht und einfach nicht leisten können. Ja, und dann versucht man auch, sich mit denen zu überlegen, was man eigentlich gemeinsam machen könnte. Dann sind ganz spannende Sachen auch in letzter Zeit gewachsen für mich.
Ja, das ist mal schon der große Unterschied zu Weihnachten. Gut eingestiegen, Johannes. So hat er mich gleich mit meiner Einstiegsfrage ausgebremst. Aber ich bin ja natürlich ein bisschen unbeirrbar. Und start sie natürlich jetzt.
Und gut vorbereitet.
Das glaubt ihr. Also die erste Frage, die ich beim Kunstfunken sehr gerne stelle, weil es ja ein Podcast ist, lautet Audio oder Video? Was ist eure Antwort?
Audio.
Audio.
Ah, sehr schön. Und die zweite Frage ist Kunst oder Kultur?
Kultur.
Kultur.
Kultur? Es ist sehr spannend. Ich kriege da ja immer, in mir jetzt quasi, ich rechne so aus, was ungefähr die Antwort sein könnte. Aber das Beste ist, ich irre mich meistens.
Und jetzt doppelt geirrt.
Und jetzt habe ich mich doppelt geirrt. Bei Audio bin ich natürlich sehr begeistert, dass ihr Audio nehmt, weil Podcast ist mehr Audio als Video. Jetzt habt ihr natürlich auch schon einige Ausstellungen gemeinsam gestaltet. Das ist vielleicht die nächste Gemeinsamkeit. Zuerst komme ich auf die Gemeinsamkeiten und dann vielleicht eher auf das, was die großen Unterschiede sind. Und diese, eure gemeinsamen Arbeiten, auch wenn man kann da natürlich im Internet lange forschen und finden und man findet auch YouTube-Videos und man findet auch Artikel von euch. Also man, ihr seid schon gut vertreten sozusagen. Und dann habe ich gedacht, so, wie beginnen wir mit Weihnachten? Ich habe mir auch im Vorfeld umgehört, so in Bekannten-, Freundes- und Studierendenkreisen, wie Weihnachten so gesehen wird. Und es scheint ja wirklich so zu sein, dass es, und das ist jetzt ein schönes Zitat, das ich gefunden habe, die Weihnachtszeit schwebt zwischen kultureller Institution und religiösem Fest. Die beiden nicken. Jetzt wollte ich wirklich so mal, wenn man so dahin googelt und sich überlegt, was ist so mit Weihnachten los, zuerst einmal diesen kulturellen Aspekt beleuchten. Weil man kann natürlich ganz provokant in den Raum stellen, ist Weihnachten länger Kultur oder länger Religion?
Also soweit ich also eine erste Reaktion als Antwort geben würde, ist es tatsächlich zuerst Kultur. Und zwar, wenn man von der Festbiografie her das Augenmerk legt, es ist ja so, dass Weihnachten erst relativ spät gefeiert wurde, nämlich im 4. Jahrhundert. Und da hat man offenbar eine kulturelle Tradition des unbesiegbaren Sonnengottes, des Sol Invictus, umgeprägt auf das Fest der Menschwerdung Christi. Das heißt, eigentlich hat man von außen her geschaut, um es dann zu kulturell zu adaptieren und daraus ein theologisches Sinnpaket zu knüpfen.
Für mich ist eine Frage, die gerade in letzter Zeit immer stärker wird, wem gehört Weihnachten oder gehört Weihnachten überhaupt irgendjemand? Und auch aus der Sicht eines Priesters dann zu sagen, Weihnachten gehört auf jeden Fall nicht nur uns. Die Sinnhaftigkeit von Weihnachten ist breiter. Und insofern ist es ganz sicher mindestens eine Mischung aus Kultur und Religion. Wir haben Weihnachten als Religionsgemeinschaft sicherlich nicht für uns gepachtet. Und einerseits, andererseits gäbe es aber Weihnachten nicht ohne das, was den religiösen Kern ausmacht. Und das glaube ich schon auch, das gilt es zu benennen, das dürfen wir auch benennen, das dürfen wir auch feiern, ohne eine Vorwurfshaltung gegenüber einer Gesellschaft, die halt eine säkulare Gesellschaft ist und auch Weihnachten feiert, bis hin zu anderen Religionsgemeinschaften, die auch unser christliches Weihnachten feiern.
Du nimmst mir quasi die nächste Frage, aber ist Weihnachten wirklich ans Christentum geknüpft? Weil so in meiner Recherche, also das Judentum feiert nicht Weihnachten. Das ist aber so eine dieser Ausnahmen. Aber sonst hat man das Gefühl, Weihnachten wird in irgendeiner Form auf der ganzen Welt gefeiert. Also von Religionsgemeinschaften angefangen und aber auch in den Kulturen. Also Weihnachten ist schon sehr, ob das jetzt dann ein Lichterfest ist oder weil man sich irgendwas erhofft, das ist aber sehr, also wenn man da so auf Wikipedia-Einträge geht, da steht die ganze Welt drinnen.
Naja, das hat natürlich schon auch damit zu tun, dass das Christentum tatsächlich auf der ganzen Welt verbreitet ist. Ne? Das heißt, der kulturelle Aspekt dieser Weihnachtsidee hat sich wahrscheinlich auf diese Festkultur schon überschlagen. Auch das Judentum feiert in einer gewissen Weise Weihnachten mit Chanukka. Das heißt, das Lichterfest auch dort spielt eine in der Nähe zeitlich auch eine große Rolle. Was sicher der Fall ist, ist, dass sich halt das Weihnachtsfest in den letzten, ich würde mal sagen, nicht so lang, in den letzten Jahrzehnten vielleicht in dieser Form auch globalisiert hat, dass Menschen einfach versuchen, nett zueinander zu sein. Das ist ja auch nicht schlecht.
Nein, das ist auf alle Fälle nicht schlecht. Vielleicht auch nicht alltäglich.
Ja. Eben, gar nicht alltäglich, nicht alltäglich. Und ich nehme wahr, überall dort, wo es an den Rändern so ein bisschen ausfranst, wo man nicht nur sozusagen das dogmatisch Verfasste nur im Blick hat. Dort wird es offensichtlich auch möglich, gemeinsam durchaus auch in einem religiösen Sinn Weihnachten zu feiern. Ich höre jetzt gerade also auch von Studierenden oder auch von Mitgliedern unserer internationalen Communities, dass eben das Weihnachtsfest durchaus auch in ihren Heimatländern, ob das jetzt Nigeria ist und wir wissen, wie schwierig die Situation dort ist, aber in manchen Gegenden es durchaus üblich ist, dass Muslime auch zur Mette kommen, weil es ein schönes Fest ist. Mhm. Und was kann man Schöneres über sowas sagen, gerade in Ländern, wo eben die politische Situation nicht nur angespannt, sondern teilweise furchtbar ist, als zu sagen, wir finden da auch zusammen, respektieren einander, auch wenn wir uns, wenn das letztlich eine kulturelle Ebene ist oder etwas, wo wir einfach im Feiern zusammenkommen und letztlich aber natürlich dann doch unsere eigenen Glaubensüberzeugungen haben.
Und gleichzeitig ist es, weil du über Kultur angefangen hast, schon auch ein kritischer Aspekt, finde ich, oder ich würde gerne einen kritischen Aspekt gleich zu Beginn mal einstreuen. Ich beobachte, dadurch, dass du, wie du gesagt hast, ich schon ziemlich lange eine Kulturinstitution leite und ich von meinem Vorgänger übernommen habe, eine gute Tradition steht und einfach Weihnachtskarten zu schreiben. Mhm. Und da erlebe ich einen extremen Kulturwandel in den letzten Jahrzehnten, dass das Wort Weihnachten, zumindest in dem Milieu, wo ich tätig bin, verschwunden ist. Und dass das ersetzt wurde mit Season Greetings. Ich kann mich erinnern, dass 2003, 2004 ungefähr hat das angefangen. Und es wurde dann eigentlich immer stärker. Und man kann es auch an den Politikern ablesen, wer das dann auch übernommen hat mit dem Season Greetings. Das finde ich aus diesem Aspekt, dass das Fest von Weihnachten doch eine globale Sehnsucht ist, schade, dass das in dieser Form passiert ist. Das wollte ich jetzt nur auch zu Beginn gleich mal auch als kritischen Punkt einstreuen.
Jetzt, du hast mir dieses Stichwort mit dem Wandel gegeben. Es gibt ja auch ganz zahlreiche weihnachtliche Rituale oder Traditionen. Und ich habe auch das Gefühl, dass sich das verändert, die Traditionen zu Weihnachten. Vielleicht bei den Weihnachtskarten fängt es an. Aber auch mir fällt es auf, dass viel öfter steht oben statt frohe Weihnachten schöne Feiertage. Oder es wird so das Wort Weihnachten ein wenig ausgespart. So. Das ist jetzt noch eine Replik auf die Karten. Aber das, was die Rituale anbelangt, es hat sich ja jeder oder die Kultur, also wenn man so anschaut, was so im kulturellen Erbe so auch bei uns wichtig ist. Ich nenne jetzt ein Beispiel, zum Beispiel das Räuchern. Das ist sowieso in der Kirche auch etwas Besonderes, aber das ist auch daheim etwas Besonderes zu räuchern.
Räuchern, finde ich, ist eine Form, wo man kreativ, zumindest in dem urbanen Kontext, wo man kreativ wieder damit umgeht. Ne? Also wo man das vielleicht kennt von der Großmutter her oder so, wo das in den alpenländischen Distrikten offenbar ein Brauch war und Weihnachten gerade im alpenländischen Bereich auch extrem heidnisch war. Und das ist gleichzeitig auch wiederum ein Integrationsmoment, ja, dass wir jetzt, was wir zu Beginn schon gesagt haben, dass sowohl das Kulturelle als auch das Religiöse ineinander greifen. Das Räuchern hat per se überhaupt nichts Christliches, sondern das ist jetzt von der Volkskultur her ein Vertreiben der Geister. Ja, der Geister in den Rauhnächten, die von 24. Dezember bis zum 6. Jänner eben stattfinden und gerade an drei Nächten ganz virulent sind, am 24., 25., dann am 5., 6. und am 31. 1. Jänner. Und in diesen drei Tagen wurde in bäuerlichen Gegenden geräuchert. Und zwar vom Status her eigentlich gleich intensiv. Es ist keineswegs so, dass da am 24. das intensiver gemacht wurde, sondern es war tatsächlich am Silvestertag ganz gleich wie am 5. Jänner. Und die Idee war, wie gesagt, die wilden Geister zu vertreiben. Das heißt, in diesem Bereich dunkler Winter, lange Nächte. Da ist man mit ganz viel Ängsten auch konfrontiert und da wurden, wie auch immer die Religionen dann ausgesehen haben, Rituale entwickelt, um damit umzugehen. Vielleicht kann man mit diesem Aspekt auch den Wandel des Weihnachtsfeierns der Gegenwart auch ein bisschen einerseits distanziert, aber auch sympathischer beschreiben.
Ich möchte es noch auf eine allgemeinere Ebene führen. Das Räuchern hat ja durchaus mehrere Dimensionen, auch innerhalb der Liturgie. Und da glaube ich, da haben wir gerade auch aus kirchlicher Perspektive gelernt, aus einem allgemein kulturellen Bedürfnis auch wieder mehr zuzulassen. Weihrauch in der Liturgie, meine ich jetzt, war doch lange Zeit verpönt als etwas unglaublich Konservatives, etwas Vorgestriges, was wir nicht mehr brauchen, was nicht mehr unserer Feierform angemessen ist, und haben dann gemerkt, da fehlt uns was. Und plötzlich ist es wieder da, ohne notwendigerweise mit einem Konservativismus gebahrt zu sein. Das finde ich schon auch ein interessantes Phänomen, wie die Grenzen da durchlässig werden, wie man auch durchaus auch aus allgemein kulturellen Phänomenen oder schlicht und einfach auch menschlichen Bedürfnissen etwas lernen kann, ohne sich anzubiedern.
Der Weihrauch in der Kirche hat, weil du gesagt hast, auf mehreren Ebenen hat er mehrere Funktionen.
Also ja, nicht nur natürlich,
das Vertreiben der Geister.
Natürlich nicht nur das Vertreiben der Geister, sondern in der Liturgie natürlich auch, wie Weihrauch, steige mein Gebet auf zu dir. Also etwas, das der Liturgie eine Mystik gibt, die eben oder einen Raum heilig macht, einen Raum anders definiert, als es im Alltag möglich ist.
Und er hatte natürlich auch einen hygienischen Zweck, ja. weil früher hat man nicht so oft geduscht oder in der Badewanne sich befunden. Es war ja nur für die obere Schicht vorgesehen, eine Badewanne zu haben. Das heißt, schlicht und einfach, um die Gerüche zu verbreiten mit Wohlgerüchen und auch nicht zu unterschätzen, es hat auch einen drogenhaften Aspekt.
Jetzt komme ich von einem Symbol zum nächsten. Wir haben ja noch etwas ganz Starkes, also das ist eher zum Anschauen, aber das Kind kann mich erinnern, eines sicher der wichtigsten Dinge waren die Krippen. Die sind aber jetzt was Besonderes im alpenländischen Raum, oder? Ich frage euch jetzt, ich bin da jetzt keine Expertin.
Ich würde das nicht ganz so sehen. Im alpenländischen Raum hat es eine besondere kulturelle Adaption gegeben, dass man es nach Tirol oder in Salzburg oder in ein oberstädtisches Bauerngehöft verlegt hat. Rein jetzt frömmigkeitsgeschichtlich ist die Entwicklung der Krippe ein ganz wesentlicher Aspekt, um Weihnachten tatsächlich zu einem Volksfest werden zu lassen. Das hat nämlich der heilige Franziskus das erste Mal gemacht in Greccio im Jahre 1224. Also vor 800 Jahren, wo er quasi ein Kind in die Hand genommen hat und mit seinen Leuten da Weihnachten nachgespielt hat, jetzt zunächst mal. Ja. Und daraus wurde dann die Weihnachtskrippe, und die Weihnachtskrippe hat im franziskanischen Einzugsbereich der Auslegung des Christentums und auch der Predigt des Christentums eine besondere Rolle gespielt, und die Bilder, die damit verbunden sind, diese Nähe, wurde gerade in dieser Zeit das erste Mal intensiv entwickelt, und daraus wurde eben diese Art von Volksfrömmigkeit, die dann später gerade in unserem Bereich eine besonders große Rolle gespielt hat.
Ich finde es ja schon ganz spannend, dass das, was aus dem franziskanischen Geist und auch aus dieser Zeit heraus, wo man sich ganz auf Schöpfung eingelassen hat und wo Emotion eine Rolle gespielt hat, wo der irdische Christus eine Rolle gespielt hat, wo das nicht in dem Sinn noch Weihnachtskrippe natürlich war, sondern lebendige Krippe, dann gerade von einem anderen Orden, dem Jesuitenorden, nämlich aufgegriffen wurde, der wunderbar umgehen konnte und auf der Klaviatur des Pathetischen, des Theatralischen, des auch emotional Anziehenden spielen konnte und dann eigentlich diese Krippenkultur gerade durch den Jesuitenorden dann groß gemacht wurde und dann zur Volkskultur geworden ist. Das finde ich schon ein sehr spannendes Phänomen. Und wir sind natürlich unsere alpenländischen Krippen gewohnt, aber wenn man nach Italien schaut, dann ist doch die Krönung der Krippendarstellung in Neapel in einer unglaublichen Bandbreite und Vielfalt und Fantasie, wo man nur staunen kann. Also es ist, glaube ich, nicht etwas, was wir für den alpenländischen Raum auch für uns gepachtet hätten.
Und eine ganz wichtige Kirche in Rom nimmt auch für sich in Anspruch, die Holzstücke der Krippe als Reliquie zu haben, nämlich Santa Maria Maggiore.
Aber die Krippe zuerst war etwas eine Darstellung und nicht gebaut.
Genau.
Als Figur. Also.
Genau, also so, da gehen ein bisschen die Meinungen auseinander. Ja. Was hat der Franziskus da wirklich gemacht in Greccio?
Aber es wäre ein Jubiläum heuer.
War es, ja.
Genau, absolut, ja. Aber eben, wenn man da jetzt wirklich Experten fragen würde, würde man wahrscheinlich verschieden differenzierte Meinungen dazu kommen. Jedenfalls hat der Beginn der Krippe schon viel mit der franziskanischen Tradition und dem Geist dieser Zeit zu tun, ganz sicher.
Ich wage es ja zu behaupten, dass in den Haushalten eher ein Weihnachtsbaum steht als eine Krippe. Das ist jetzt wahrscheinlich hochprovokant. Aber auch der Weihnachtsbaum hat eigentlich... war auch nicht immer da und immer ein Symbol für Weihnachten.
Ja, zunächst einmal, das ist auch ein Teil dieser Transformation der Rituale, das ist auch für mich neu. Erst gestern oder heute hat, glaube ich, unser lieber Kollege Klaus Kasperger gepostet, setzt sich immer mehr durch, auch für ihn, ich glaube, auf Englisch sogar gemacht, Weihnachtsbaum schon in der Adventszeit. Also es gibt, das ist jetzt wirklich ein neues Phänomen, das vielleicht ein, zwei, drei Jahre alt ist, noch nicht viel länger, wo man den Weihnachtsbaum plötzlich in der Adventszeit schon reinholt. Das hat auch damit zu tun, dass im Oktober die Weihnachtsdekoration in die Geschäften kommt. Das heißt, dieser extreme Kommerz, der mit Weihnachten natürlich auch verbunden ist, mit dieser extremen Beschenkkultur und für viele Firmen ist es das Umsatzmonat des Jahres schlechthin. Das hat natürlich zur Konsequenz, dass man das immer weiter vorverschiebt und dort, wo die richtig ruhige Zeit, wie die Kirche nur immer erlaubt, sich zu sagen, Adventszeit, als stillste Zeit im Jahr, ist vollkommener Blödsinn. Die stillste Zeit im Jahr ist meines Erachtens ab dem 27. Dezember bis zum 5. Jänner, weil da ist wirklich Konsens der Gesellschaft, da ist Ruhe. Das ist ganz merkwürdig und für uns noch immer. Also die meisten Berufe arbeiten da nichts. Und das finde ich auch wiederum wunderbar als Teil dieser Kultur, dass durch diesen ganzen angestrengten Rummel, das hat ja sowohl was das Kaufen und das Suchen von Weihnachtsgeschenken, den ganzen Stress mit sich bringt und dann die ganzen Bescherungen und die ganzen Kochereien, die es ihm zu Weihnachten eben auch gibt. Ab 27. kann man sich ausrasten.
Das scheint mir schon auch ein sehr interessantes Phänomen, gerade um das Weihnachtsfest, aber wahrscheinlich ganz allgemein um das gemeinsame Feiern herum zu sein, dass es da Rituale gibt, gerade wenn es um so ein sehr auch privat geprägtes Fest wie das Weihnachtsfest geht, wo man der Meinung ist, nur so kann es gehen und dann auch Dinge gegeneinander ausgespielt werden. Der Christbaum, so kennen wir das, so kenne ich das. Ein Christbaum am 23. Dezember ist ein No-Go. Ne? Und Schritt für Schritt gewöhnt man sich aber auch was anderes und merkt dann für sich, naja, eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, erstens gibt es den Christbaum noch gar nicht so lange. Er ist irgendwie hierarchisch von einer oberen, adeligen oder bürgerlichen Schicht dann in die Gesellschaft eingewandert und wir suggerieren eher, dass das von unten heraufgewachsen ist. Ist es die Krippe oder ist es der Christbaum? Da spielen die einen ja das eine gegen das andere aus. Welches Essen wird zu Weihnachten gegessen? Das wird dann das eine gegen das andere dogmatisiert. Nur so kann Weihnachten sein. Oder ich erlebe es jetzt, wenn ich höre und wir praktizieren das auch in den letzten Jahren immer mehr so, weil ich mit internationalen Studierenden vornehmlich aus Afrika feiere, dass Weihnachten nicht eine stille und ein leises Fest und stille Nacht sein kann, sondern dass Weihnachten auch liturgisch eher ein Rave ist, weil man nur so ein frohes Fest feiern kann. Und es ist auch wunderbar.
Ja, dann würde ich gleich dazwischen einhaken. Bei dir alles in der Kirche, also in der St. André-Kirche, weiß man, da ist die Christmette multikulturell. Und dann da ist wirklich was los von den Trommeln, von den afrikanischen und vor allem auch Stille Nacht in verschiedenen Sprachen. Das ist schon sehr besonders, finde ich.
Ja, das ist was, das muss man natürlich auch mögen. Da ist man manchmal überrascht, was alles miteinander geht und möglich ist, wie auch wie eine Orgel mit Trommeln klingen kann. Und es ist auch manches einfach, manches passiert auch spontan. Und ich glaube, über die Art und Weise, sich zu freuen, kann man sich nur anstecken lassen von afrikanischem Geist. Da kann man einfach nur mit einschwingen. Und ja, das ist einfach ansteckend.
Musst du dann in der Liturgie quasi, die ist ja relativ, ich würde jetzt sagen, einem Protokoll folgend, passieren dann Dinge, wo das quasi, wenn du sagst spontan, dass dann plötzlich mehr gesungen wird, weniger Strophen, dass die Liturgie in ihrer Reihenfolge ein bisschen gedehnt wird oder mit anderen Aspekten gespickt wird?
Es gibt so etwas wie ein afrikanisches Fade-out, also am Ende, wenn eigentlich schon alles vorbei ist, dann ist es eigentlich noch nicht vorbei, dann geht das noch weiter. Dann muss das nachklingen, dann beginnt man am Ende noch einmal zu tanzen und zu trommeln und das, ja, auch in der durchaus streng ritualisierten Liturgie gibt es dann so Freiräume zwischendurch, dass dann gewisse Dinge einfach länger dauern und man halt dann wartet, bis dann die Emotion wieder verebbt ist und dann man mit dem nächsten ritualisierten Teil weitermachen kann.
Ja, das ist, also man kann dann mal eine herzliche Einladung aussprechen, wenn wer eine ungewöhnliche Christmette gerne erleben möchte, die sehr bunt ist und sehr lebendig ist, dann ist das in der St. André-Kirche am 24.12. um wie viel Uhr?
Wobei es gar nicht so sehr die Christmette ist, sondern es ist der Christtag. Um 10.15 Uhr feiern wir den Christtagsgottesdienst, also wirklich internationalen Gottesdienst, weil unsere Gemeindemitglieder halt auch sehr verstreut sind und zur Mette nicht alle kommen können. Deswegen haben wir uns auch verständigt,
dass ich mich dann geirrt,
der Christtagsgottesdienst der ist, den wir auch international nicht nur mit den Africans, sondern auch mit den Latinos gemeinsam feiern. Das ist dann wirklich etwas sehr Buntes.
Ja, das war jetzt so mal ein kleiner Nebenschauplatz, aber der Johannes hatte quasi schon meinen nächsten Themenblock eingeleitet mit der Kommerzialisierung. Wann kam das Schenken zu Weihnachten auf? Jetzt ohne Kommerz. Warum das mit den Geschenken?
Naja, schenken tut man zunächst mal jemandem etwas, weil man ihn mag und weil man ihn wertschätzt und um auch von sich was herzugeben und dem anderen so etwas mitzuteilen. Die schönste Form der Geschenke sind sicher auch, wenn kleine Kinder ihren Eltern was geben. Also nicht nur umgekehrt, sondern dass die Kinder auch irgendwie den Eltern sagen, sie mögen uns Eltern. Weil üblicherweise ist es genau umgekehrt, dass die Eltern mit dem Christkind oder wie auch immer man das nennt, alle möglichen Geschenke den Eltern, den Kindern geben. Mhm. Also ich habe es immer besonders schön erlebt, wenn das der Fall war. So sich gegenseitig wertzuschätzen, sich gegenseitig zu sagen, ich mag dich. So. Aber das hat mit Kommerzialisierung jetzt gar nichts zu tun.
Eben, gar nichts. Genau.
Aber das wäre da der Ursinn. Die Kommerzialisierung habe ich lange sehr negativ gesehen. Also ich habe es ganz schrecklich gefunden, immer diese Üppigkeiten unter dem Christbaum. Mittlerweile finde ich es auch gar nicht so schlecht. finde ich auch ganz nett, wenn man sich gegenseitig schöne Sachen auch schenkt. Da bin ich toleranter geworden.
Ich glaube, es hat ganz wesentlich damit zu tun, dass wir in einer Konsumgesellschaft leben, dass es nicht nur ums Schenken, sondern ums Kaufen geht. Mhm. Und das Kaufen halt in einer säkularen Gesellschaft so etwas wie ein Ersatzsituation ist in einem Feld, wo anscheinend doch etwas fehlt. Also es bereitet auch Lust zu kaufen. Mhm. Und ich glaube, das eine hat mit dem anderen schon zu tun, dass das so explodiert in die Kommerzialisierung hinein, dass es einfach auch Lust bereitet, einzukaufen, in ein Shoppingcenter zu gehen, dort Zeit zu verbringen und dann sich zu überlegen, ja, das und das kaufe ich mir oder auch anderen. Und das, glaube ich, hat das eine schon mit dem anderen zu tun, dass es so explodiert. Weil wenn ich jetzt mir die Frage stellen würde, warum Weihnachten und Schenken, dann kann ich es natürlich auch einfach theologisch unterfüttern. Das ist ein Fest, wo wir feiern, dass sich Gott dem Kind von Bethlehem schenkt. Ne? Das wäre jetzt eine gute theologische Unterfütterung, wissend, dass das nicht notwendigerweise Schenken mit Weihnachten zu tun hat, sondern an andere Feste, an den Nikolaus, an Epiphanie in Italien noch immer viel stärker als um den Festkreis 24., 25., wie bei uns gebunden ist. Aber ich glaube, das hat schon ganz, ganz viel damit zu tun, auch mit der Lust am Kaufen und dort ein Erlebnis zu haben.
Und auch die Freude zu schenken. Mhm. Und vielleicht auch beschenkt zu werden. Ja. Weil ihr die zwei Experten für mich seid, habe ich mir die Frage gestellt, seit wann gibt es Geschenke zu Weihnachten? Ob das wirklich erst mit unserer Welt jetzt, den letzten, weiß ich nicht, wie viele Jahren zu tun hat. Weil ich spüre schon, dass das auch viel Stress ist, dieses...
Ich glaube, das Schenken gibt es schon seit dem 19. Jahrhundert, oder?
Ja, sicher. Würde
ich mal sagen, ne? Aber das in dem Sinne nicht kommerzialisiert gewesen. Die Kommerzialisierung als solche ist, glaube ich, seit den 1970er Jahren, oder?
Ja.
Würde ich mal sagen.
Ja, und auch dieser Wettbewerb, den wir ja, wir kennen das ja auch noch nicht so lange, dass in den Nachrichten immer berichtet wird, wie ist das Weihnachtsgeschäft gelaufen? Das macht doch auch etwas mit uns. Ja. Ne? Also es ist ja fast so, als müsste man einen Beitrag an einer funktionierenden Gesellschaft leisten, indem man auch kauft und indem das einen Beitrag zum Wirtschaftswachstum leistet. Das macht, glaube ich, etwas mit uns allen.
Ja, und ein zweiter Teil ist ja meiner Meinung nach auch eine relativ junge Tradition ist, wenn wir es schon Tradition nennen können überhaupt, sind diese Adventmärkte und der Besuch, also dieser Adventtourismus. Mir ist das ja persönlich etwas schleierhaft. Ich würde ja gerne mal von jemandem hören, warum er gerne zu Adventmärkten fährt. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, mit Adventmärkten. Oder Christkindlmärkte.
Kann ich mich nur anschließen, das war mir immer fremd.
Ja.
Immer fremd, was der Reiz daran sein könnte, durchaus weitere Wege auf sich zu nehmen, um eigentlich so ungefähr das Gleiche erleben zu können dort oder da. Aber es scheint einen gewissen Reiz zu haben. Mhm. Man macht das ja auch vornehmlich in Busreisen. Das heißt, man will auch unterhalten werden. Ich glaube, es hat schon auch damit zu tun, also mit einem... sich irgendwie anzuschließen und unterhalten zu werden, befriedigt zu werden in dem Genuss und einfach mit anderen Zeit zu verbringen. Ich glaube, dass diese, auch das Ranking dieser Adventmarkt ist der bessere und so, das ist etwas sehr marketingmäßig gemachtes. Ja. Ich glaube nicht, dass das der eigentliche Antrieb ist, um zu Adventmärkten zu fahren.
Ja. Ich habe dazu gar keine Meinung, weil ich wirklich jeden Adventmarkt meide.
Das halte ich nicht aus. Ich habe mir da ja auf meinem Schwindelzettel eine provokante Frage dazu überlegt, nämlich warum ist ein konsumorientierter Zugang zu Weihnachten so viel leichter als ein religiöser oder auch spiritueller?
Da würde ich vielleicht das, was Louis Goebbels vorhin aufgegriffen hat, die Lust am Kaufen ist auch ein religiöses Feeling, ja, weil da viel auch was mit, erstens mit Befriedigung hat was zu tun, es hat auch was mit Tauschgeschäften zu tun. Und Tauschgeschäfte sind, jetzt bös gesagt, auch religiöse Akte. Oder wenn man das, auch Religion da kritisch betrachtet, hat das auch viel mit Tauschgeschäften zu tun, was natürlich eine religionskritische Äußerung jetzt ist. Aber ich glaube, dass das nicht so weit entfernt ist, dieser Aspekt. Ich würde das Religiöse jetzt nicht unbedingt gegen den Konsum per se ausspielen wollen, weil Religion gerade in dieser Hinsicht auch etwas sehr Vielfältiges ist. Es kann tatsächlich so etwas wie Stille sein. Es gibt natürlich nach wie vor Menschen, die sich zurückziehen und dem Ganzen entsagen und irgendwie versuchen, mit sich selber ins Reine zu kommen. Ich finde das eine gute Tradition, auch mal mit sich selber ins Reine zu kommen, indem man was schreibt, indem man sich zurückzieht, indem man eben ganz bewusst weniger macht, das Handy mal ausschaltet. Abstinent ist auch von sozialen Medien, das machen ganz viele, um um da einen Kontrapunkt auch im Jahresablauf zu sehen.
Ich beobachte das auch, nicht das Massenphänomen, aber doch auch, dass das durchaus ein bisschen wachsend ist, für sich die Entscheidung zu treffen, Exerzitien im Alltag zu machen, also sich zurückzunehmen, weniger zu konsumieren. Das ist schon etwas, was auch mit der Adventzeit zu tun hat, was auch unter jungen Leuten durchaus eine bewusste Entscheidung ist, sich auch so auf das Weihnachtsfest vorzubereiten oder auch einfach nur etwas für sich selber zu tun. Mhm. Für mich kann ich sagen, wir haben in unserer Familie schon seit längerer Zeit die Tradition, dass wir uns eigentlich nichts schenken, außer dass wir zu den Familienfesten kommen. Das ist auch sehr angenehm und entstressend. Entstressend, wenn das ein Commitment ist und keine Enttäuschung da ist, dann ist das was sehr Entstressendes, ja.
Habt ihr den Eindruck, dass das Thema Weihnachten auch für künstlerische Auseinandersetzungen einen spannenden Ansatzpunkt liefert? So was jetzt eure Erfahrung anbelangt? War das schon mal so ein...
Um ehrlich zu sein, nein. Dennoch haben wir zumindest im Kultum die Tradition, zumindest seit ich das mache, immer eine sehr schön gestaltete Weihnachtskarte zu machen. Das hat damit zu tun, dass ich nicht jemanden beauftrage, sondern dass ich einen Künstler, eine Künstlerin auswähle aus dem Jahresprogramm, meistens das Vergangene oder gerade das Gegenwärtige, wo ich finde, das hat etwas für mich mit Weihnachten zu tun. Ich habe auch ein paar mitgebracht, die ich dann vielleicht mit dem Text verbinden kann, wo es tatsächlich ein Sujet von Weihnachten drauf sein kann. Das war in dem Sinn nur ein einziges Mal vor 3 Jahren, dass tatsächlich eine Krippe drauf gewesen. Aber sonst eher im weitesten Sinne, was das eigentlich bedeuten könnte, von der Vorstellung her, jetzt ganz philosophisch gedacht, wenn das Unendliche endlich wird, wenn Ewigkeit zeitlich wird, wenn Geistiges irgendwie sich materialisiert in einem Kunstwerk. Also im weitesten Sinne, wenn das Ideenhafte, jetzt sehr säkular gesagt, Materie wird. Mhm. Ja, das kann also wirklich sehr weit gesetzt sein und das haben wir immer ein bisschen kombiniert mit einem lyrischen Text, das auch aus unserem gerade bestehenden Jahresprogramm entnommen ist. Wir verwenden da sehr viel Zeit eigentlich, Weihnachtskarten zu gestalten und die dann auch zu verschicken, auch mit persönlichen, mit handgeschriebenen Grüßen. Also ich habe mich, das ist eine zweite Beobachtung, die ich gemacht habe in den letzten Jahrzehnten, dass mehr und mehr, und ich halte im Moment noch immer dran fest, dass sich natürlich digitalisiert hat und man einfach ein Massenmail schreibt und mit dem scheinbar oder scheinheiligen Grund, man verschwendet damit keine Ressourcen, ist natürlich auch ein Aspekt. Aber das Haptische oder etwas Haptisches tatsächlich ganz altmodisch unter Anführungszeichen zu bekommen, etwas aufzuschlagen, schon die Art und Weise, welchen Brief man nimmt, welches Papier man nimmt, welche Art von Haptik so ein Papier hat und wie es gestaltet ist, ist für mich zumindest in diesem, jetzt sage ich mal in Anführungszeichen, dienstlichen Sektor meines Lebens, meine Art des Geschenks an Menschen, mit denen ich im vergangenen Jahr zu tun hatte. Das sind die Künstlerinnen und Künstler, das sind die Gönner, das sind die uns verbundenen Institutionen, Freunde, Freundinnen. Das ist meine Form des Schenkens und viele erwarten sich das dann auch. Heuer habe ich keine Weihnachtskarte von dir bekommen, sagen dann mal. Und das, allein der Moment, dass man jemanden 30 Sekunden des Lebens gewidmet hat. Also indem man geschrieben hat, Liebe, in dem Fall, liebe Petra, in Verbundenheit, dein Johannes. sind
oft nur 20,
30 Sekunden, aber das ist wirklich ein Jahresmoment. Und es ist auch für mich ein Jahresmoment. Ich vergesse die Menschen auch während meines täglichen Betriebs und in diesen, und das ist auch viel Arbeit, das sind wirklich, glaube ich, 15 Stunden, was ich da schreibe, kommen mir die alle plötzlich ganz nah und sind mir die ganz, ganz nah. Und ich bedanke mich oft für einen kleinen Moment des vergangenen Jahres, das mir erst einfällt, wenn ich diese Weihnachtskarte schreibe. Und das finde ich als schöne Form, zumindest für mich, eine schön gewordene Form des Schenkens. Das
klingt auch sehr schön. Ich bin auch kein Fan von diesen Massen-E-Mails zu Weihnachten. Ich bin dann leider sehr ignorant, glaube ich, um die auch durchzulesen. Aber Weihnachtskarten, die bleiben dann auch ein Jahr lang hinter meinem Schreibtisch stehen. Also.
Da verbindet uns, glaube ich, doch sehr viel. Ja. Zum einen das was Haptisches weiterzugeben, einen Gedanken jemandem zu widmen und sei es vielleicht ein noch so kurzer, weil wir leben alle in Kontexten, wo es vielen Danke zu sagen gilt oder einfach nur Grüße zu übermitteln gilt. Und um auf die Frage zurückzukehren, ist Weihnachten ein künstlerisches Thema, wäre meine Wahrnehmung, da ist unsere Herangehensweise, glaube ich, sehr ähnlich, also etwas Allgemeineres hineinzulesen, das, was man jetzt theologisch über Weihnachten sagen kann, wenn es um Inkarnation geht, wie spiegelt sich das in einem, dass etwas Geistiges materiell wird, wie lässt sich das auf allgemeiner künstlerischer Ebene auch aussagen und dem nachzuspüren. Meine Erfahrung ist, dass sich Künstler und Künstlerinnen sonst eher von dem sehr kommerzialisierten, sehr kunsthandwerklich vereinnahmten Weihnachtsgeschehen eher fernhalten.
Da sind wir schon bei einem der vorletzten Themenblöcke, weil jetzt frage ich euch natürlich, wie ihr Weihnachten verbringt. Wie schaut Weihnachten bei Rauch und Pergas und bei dir aus? Wie schaut Weihnachten so aus?
Bei uns ist es, zumindest wenn man den Kindern Glauben schenkt, tatsächlich ein schönes Fest. Zunächst möchte ich vorausschicken, dass für mich Weihnachten, wenn man in einer Partnerschaft lebt, tatsächlich entweder eine Symbiose oder eine Priorisierung oder eine Synthese werden kann. Mhm. Ja, bei uns war es tatsächlich so, bei meiner Frau und bei mir, dass jeder was mitgebracht hat. Meine Frau hatte, oder für sie verband sich mit Weihnachten das Weihnachtsoratorium von Bach. Für mich überhaupt nicht. Ja. Und deshalb gibt es beim Einzug mit den Figuren bei der Krippe eben das Jauchzitfrohlocket. Das sind so schlechthin die Töne von Weihnachten. Für mich war Weihnachten in meiner Kindheit das tatsächlich schönste Fest. Das verband sich überhaupt nicht mit Geschenken, sondern das war im Wesentlichen das Rauchen meines Vaters. Und ich habe mir im Zuge des Ablösungsprozesses von meinem Vater gewünscht, Vater, ich will von dir nichts haben, außer dieses Rauchgefäß. Und der hatte das zufällig damals, glaube ich, es war ein alter, wie er gesagt hat, ein alter Hefen, der halt verwendet hat für dieses Weihrauch. Für mich war das aber das, was meinen Vater ausgemacht hat. Und deshalb war das Rauchen für mich ganz zentral. Und ich habe das dann auch erwirkt. Er hat gesagt, ja, den Helfen kannst haben. Und stattdessen haben wir ihm halt dann so ähnliches Tongefäß geschenkt, höflich wie wir waren. Also in dem Moment haben sie dann in diesem neuen Tongefäß geräuchert. Und um auf deine Frage zurückzukommen, wie feiern wir Weihnachten? Bei uns ist es tatsächlich ein sehr langer Prozess, lange Liturgie. Und dann, Anführungszeichen, was die Kinder noch immer wollten und noch immer wollen, zunächst mal eine Trennung von Weihnachtsbaum und dem Rest. Das heißt, es gibt noch immer diesen Vorhang, auch wenn die Kinder jetzt schon erwachsen sind. Nachdem man sich geeinigt hat, so jetzt geht's los, nachdem alles vorbereitet wurde, Weihnachtstisch gedeckt und was weiß ich alles, dann alle sind ruhig, jetzt geht's los. Dann geht's also los und dann, und das ist absurd, beten wir den Rosenkranz. Das ist ein weiteres Element, das ich aus meiner Kindheit erlebt habe. Und das ist in einer säkularen Gesellschaft natürlich überhaupt nicht denkbar, auch für unsere Kinder überhaupt nicht. Vollkommen absurd. Aber in dieser Absurdität hat es was Magisches nach wie vor. Oder das wird überhaupt nicht diskutiert. Ein Gesetz in Rosenkranz gibt es. Und dann gibt es so 3-4 Adventlieder und den Adventkranz. Und dann, nachdem das schon ziemlich lang dauert, wird dann endlich mal geräuchert. Und dann wird eben in diesem Gefäß von meinem Vater, wird da durch die ganze Wohnung gegangen. Es wird an den dann alle möglichen Arbeitsplätze und Schlafstätten und was weiß ich, was die Familie halt so hat und Herzstätten beräuchert. Und dann wird an die Toten gedacht. Und Weihnachten hat auch was mit Totengedenken zu tun. Und dann das Schönste, zumindest für die Kinder, ist, dass wir uns mit dem Weihwasser gegenseitig segnen. Mhm. Und zwar, ich glaube, der Älteste fängt an nach den Jahren runter. Dauert also je nachdem, wie viele sind. Wenn mehrere andere Familien auch noch bei uns sind, dann dauert es länger. Aber heuer sind wir zum Glück alleine. Es dauert nicht so lang, aber dauert halt auch. Und dann erst, nachdem dieser ganze Prozedur da zu Ende ist mit diesem Segnen, ist so etwas wie eine Zäsur, dann ist Pause. Das heißt, früher, als die Kinder klein waren, musste jemand von den Älteren ihnen irgendeine Geschichte vorlesen in irgendeinem Seitenkammer, weil dann sogenanntes Christkind sich fertig macht. Ne? Also sprich, meine Frau und ich müssen diesen Vorhang weggeben, was ja auch wieder Zeit anlangt. Und dann muss eben das Ganze angezündet werden. Ne? Der ganze Weihnachtsbaum. Das ist ja riesig. Wir haben es immer riesig. Und dann, kommt dieses Weihnachtsrotor vom Händel. Ne? Und dann
Bach.
Entschuldigung.
Hat ein nettes Versprechen. Also
das jauchzt frohlockend. Genau. Und vorher gibt es noch ein Glöckchen. Das hat sich auch verändert, die Tradition. Als Hermann Gleitler Bischof von Innsbruck wurde, hatte der, also derzeit der Tradition zu Weihnachten kommt er meistens und bringt immer höflich Gastgeschenke mit. Und beim ersten Mal hat er so ein Glöckchen mitgebracht. Also es hat also das alte Glöckchen abgelöst. Seither gibt es dieses Bischofsglöckchen vom Hermann Gleitler. Klingt nicht wirklich schön, aber es ist halt. Und ich läute da und dann kommen die rauf und dann geht bum, 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 bum. Und dann ist also das Weihnachtsoratorium. Und dann gibt es eben Weihnachtslieder. Nachdem unsere Kinder sehr musikalisch sind, ist das wirklich immer 3-4-stimmig mit großer Inbrunst vorgetragen. Einer meiner Söhne, der sonst nicht kein Musikinstrument spielt, spielt just zu diesem Event Odo Fröhliche mit der Trompete. Ja. Alle anderen spielen ja Musikinstrumente, also das ist irgendwie, sind sie dienstverpflichtet. Aber der eine ist eben nur mit Trompete bei Odo Fröhliche. Und irgendwann gibt es dann auch das Weihnachtsevangelium, das ist wiederum aus der Variante von Martin Luther, das hat meine Frau mitgebracht, eine Kindervariante von diesem Lutherdeutsch. Und dann gibt es tatsächlich auch noch Stille Nacht, bitte gibt es auch noch. Aber dann ist es endlich vorbei und dann ist eben das Geschenke aufmachen. Und nach dem Geschenke aufmachen, das dauert ja auch lang, gibt es dann Fondue.
Großartig. Man kann so richtig lebhaft mitleben,
ja, das,
oder?
Das war jetzt gerade ganz schön zum Zuhören.
Ja.
Weil es bei mir doch sehr anders ist als jemand.
Bitte, Luis, sag du.
Der jetzt keine eigene Familie, keine Kinder hat, wo sich Weihnachten gerade oder die Weihnachtsfeier in den letzten Jahren sehr verändert hat oder wo wir uns auch als Familie jedes Jahr ein wenig neu erfinden und es diese Tradition von Jahr zu Jahr gleichbleibende Tradition schlicht und einfach nicht mehr gibt, wo man sich überlegen muss, wenn Eltern schlicht und einfach älter werden, wie geht das noch, was kann man noch machen oder sich auch Gedanken macht, wie wird das im kommenden Jahr aussehen, wo wird das örtlich angesiedelt sein. Und dann sich doch immer wieder was Neues und Schönes und etwas, worauf man sich auch freuen kann, ergibt. Also für mich würde ich beginnen damit, dass Weihnachten für mich doch in erster Linie Liturgie geworden ist, dort, wo für mich dann wirklich Weihnachten auch für mich emotional passiert. Das ist dann schon die Christmette und die Feier des Christtages in der Kirche mit der Gemeinde. Weil es denn die Feier des Heiligen Abends, so wie ich es so in meiner Kindheit, Jugend und dann auch lang noch darüber hinaus, wo das noch möglich war, als familiäre Feier mit meinen Geschwistern, mit den Neffen und Nichten und eben auch mit den Eltern, mit den alten Traditionen, so wie wir sie von Kindheit an gekannt haben, lange, lange möglich war und ich auch sozusagen ich jetzt aus der Perspektive auch des Kindes daran partizipiert habe, noch auch mit den ganzen Kindheitserinnerungen, und dann aber sich irgendwann einmal die Situation ergeben hat, eben mit der Situation, dass ich auch in einer Pfarre bin, dass ich auch verantwortlich für ein Studierendenheim bin, dass wir uns auch dann die Frage gestellt haben, müssten wir nicht auch für die Studierenden, die nicht nach Hause fahren können, müssten wir da nicht was machen, und dann schlicht und einfach es nicht mehr möglich war, am Heiligen Abend mit Familie was zu machen und sich dann andere Formen, die aber jetzt auch ja sich zu gewissen Traditionen kristallisiert haben, aber das könnte im nächsten Jahr dann schon wieder anders sein, weil eben die Studierenden der Zahl gar nicht mehr da sind. Dass sich so Traditionen, die über längere Zeiträume gehen, gar nicht ergeben. Und doch macht es gerade das spannend. Also was macht es mit mir, mit eben, wie ich schon gesagt habe, mit Studierenden zu feiern, die eben etwa aus Nigeria kommen und einfach laut Weihnachten feiern und wo Weihnachten eher ein Rave ist als stille Nacht, das dann schon auch gesungen wird, aber eben ganz andere Art und Weise gesungen ist. Und trotzdem ist es Weihnachten. Und so Schritt für Schritt wird auch das irgendwie zu einer Tradition und zu was sehr Schönem, auf das man sich auch wirklich freuen kann.
Danke für eure Erzählungen. Apropos Erzählungen. Wir kommen ja langsam auch zum Ende und ich habe euch ja gebeten, eine kleine Weihnachtsgeschichte oder einen kleinen Text mitzubringen zu Weihnachten. Und da würde ich jetzt bitten, dass ihr den vorlest. Johannes, was hast du mitgebracht?
Ich sehe da ich ganz viele. Ich habe Weihnachtskarten mitgebracht.
Ja. Genau,
die kann man Weihnachtskarten, von denen ich schon gesprochen habe, die man sehr bemühen. Damals ja was Künstlerisches drauf zu tun. Und meistens ist da dann auch ein kleiner Zweizeiler. Und ich lese vielleicht ein paar Zweizeiler vor, was ich damit gemeint habe. Ja. Also ich nehme vielleicht das einzige Weihnachtsmotiv. Ich weiß jetzt gar nicht, was da drauf stand. Das war von Guillaume Bruyère. Ein französischer Künstler, der tatsächlich von Giorgione, ausgehend von Giorgione, ein Weihnachtsbild gemacht hat, eine Krippe, also ein Öl auf Leinwand. Und da steht hinten drauf von Axel San José aus dem Gedicht Zum Abschied hell: Wir stummen leis, das erste Lied, wer sind wir hier? Wir stummen leis, das erste Lied, wer sind wir hier? Das war auf die Hirten bezogen. Dann hab ich einen aus dem Jahre 2014, ein mit einer Klampfe versiegeltes Buch von Gerhard Leuen, war das Motiv. Und da stand drauf: Ach, ihr seid wie ein offenes Buch, bin hingerissen in eurer Mitte. Ach, ihr seid wie ein offenes Buch, bin hingerissen in eurer Mitte. Das Zitat stammt von Friederike Mayröcker, die jetzt 100 Jahre alt geworden wäre. Und vielleicht ein drittes noch. Das war während Corona, war eine französische, in Paris lebende bulgarische Künstlerin, die hat so einen Engelsflügel drinnen gehabt. Die Ausstellung hieß Paradise is Temporarily Closed. Da wurde tatsächlich so etwas wie ein Himmelsraum imaginiert. Und da stand drauf auf der Weihnachtskarte, wie damals höre ich in mir das Rauschen an der Anlagestelle, das mich lockt, umarmt und besänftigt. Das war von Czesław Miłosz aus Flüsse im Jahre 2013. Und heuer ist uns nichts eingefallen an Zitaten. Ja? Und da habe ich erstmals nur den Titel der Ausstellung, also den Titel des Werks genommen, weil wir versucht haben, zu diesem Titel etwas zu finden, haben wir nicht gefunden. Also haben wir nur den Titel des Werks, und dieses Werk besteht aus ganz vielen Nadeln, das da drinnen steckt, in der Wand. Ganz viele Nähnadeln, man muss sich das so vorstellen, seriell angeordnet, viele Reihen in der Wand hineingeschlagen. Und diese Arbeit von Zlatko Koblia aus dem Jahre 1995 heißt nur I Believe. Und sie bezieht sich auf die Schlusssequenz von Andrei Tarkowskis Film Opfer, wo es darum geht, dass dieser Mönch immer wieder etwas bewässert, und zwar einen Baum bewässert, über Jahre. Immer wieder ist ihn aufgegangen, sinnlos, und hat diesen Baum gewässert, wo jeder andere gesagt hätte, es wäre doch schon längst tot. Und in der Schlusssequenz blüht dann dieser Baum. Mhm. Und das hat der als Reaktion auf den Krieg damals gemacht. Und da ist so viel Erfahrung, so viel Lebenserfahrung und auch so viel Aktualität auch drinnen. Deshalb heißt unsere heurige Weihnachtskarte nur I Believe.
Danke, Johannes.
Tschüss. Mich hat in den letzten Tagen und Wochen eine Frage sehr beschäftigt, auch nachdenklich gemacht, was für ein Privileg es ist, auch friedlich Weihnachten feiern zu können mit all dem, was aus der Welt über uns hereinprasselt. Ich habe gerade jetzt in der letzten Woche noch einmal ein Mail bekommen aus Damaskus von einem ehemaligen Studenten von uns, den wir 2019 besucht haben, der sich natürlich zum einen freut, dass ein diktatorisches Regime zu Ende geht, zum anderen aber sich als Christ allergrößte Gedanken macht, wie wird es jetzt weitergehen. Mhm. Und in mir Erinnerungen aufgepoppt sind aus einer Zeit noch vor dem Krieg, wo ich Syrien bereist habe, wo man die christlichen Dörfer gerade daran erkannt hat, dass auf den Häusern das ganze Jahr über die Christbäume oben waren. Mhm. Und das war einfach dort gut möglich. Und ein zweites, worüber ich dann gestolpert bin, dass genau in dieser Adventwoche es sich zum 80. Mal jährt, dass Dietrich Bonhoeffer aus der Gefängniszelle an seine Verlobte über Advent schreibt und ihr dann dieses Gedicht, das dann vertont worden ist, von guten Mächten, treu und still umgeben, geschrieben hat. Mhm. Und ich möchte diese Zeilen einfach vorlesen, um uns auch vielleicht ein wenig wieder neu zu sagen, wie wenig selbstverständlich es ist, im Frieden, in Freiheit, in einem demokratischen Land Weihnachten zu feiern und welchen Menschen wir vielleicht auch verdanken, dass es so ist, nämlich einem wie dem evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer, der für seinen Glauben an Christus, an den Menschgewordenen, sich gegen ein diktatorisches Regime gewandt hat, wenn ich das
bitte
vorlesen darf. Am 19. Dezember 1944, also in dieser Woche vor 80 Jahren, schrieb Dietrich Bonhoeffer an seine junge Verlobte Maria von Wedemeyer in einem Brief ein paar Verse, die mir in den letzten Abenden einfielen, als Weihnachtsgruß für dich und die Eltern und Geschwister. Es ist, als ob die Seele in der Einsamkeit Organe ausbildet, die wir im Alltag kaum kennen. So habe ich mich noch keinen Augenblick allein und verlassen gefühlt. Du und die Eltern, ihr alle, die Freunde und Schüler im Feld, ihr seid mir immer ganz gegenwärtig. Eure Gebete und guten Gedanken, Bibelworte, längst vergangene Gespräche, Musikstücke, Bücher bekommen Leben und Wirklichkeit wie nie zuvor. Es ist ein großes, unsichtbares Reich, in dem man lebt und an dessen Realität man keinen Zweifel hat. Wenn es im Kinderlied von den Engeln heißt, Zweie, die mich decken, Zweie, die mich wecken, so ist diese Bewahrung am Abend und am Morgen durch gute, unsichtbare Mächte etwas, was wir Erwachsenen heute nicht weniger brauchen als die Kinder. Und vielleicht darf ich jetzt zwei Strophen noch anhängen von dem Gedicht, das er ihr damals geschrieben hat. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in unsere Dunkelheit gebracht. Führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen vollen Klang der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, als deiner Kinder hohen Lobgesang.
Danke vielmals und danke euch beiden fürs Kommen. Danke für das schöne Gespräch und in dem Sinne sage ich jetzt frohe Weihnachten.
Ja, frohe danke. Weihnachten.
Wünschen wir auch. Danke. Segne des Westen.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.